Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Im Sinne von It's time.
Und fast. Im Sinne von, ich habe eine typische Herbst-Winter-Erkältung. Yeah. Es tut mir sehr leid für die Leute, die zuhören. Ich finde manchmal, Erkältungsstimmen sind so wahnsinnig ätzend zum Zuhören. Es geht leider nicht anders. Ich kann meine Stimme nicht entschleimen. Es tut mir leid.
Manchmal darf ich morgens nicht mit ihr reden, wenn ich nicht vorher was drungen habe.
Nein, du hast manchmal, wenn so, es gibt so, ist, wenn so Schleim auf so den Stimmbändern ist und dann Leute so, das klingt einfach falsch und dann müssen sie sich nur einmal kurz räuspern und dann ist die Stimme, aber wenn die Stimme so belegt ist, ich kann nicht, ich finde, das klingt ganz fürchterlich. Das klingt falsch. Mhm. Räusper dich einmal und ich werde mich ganz viel räuspern. Es wird trotzdem nichts helfen.
It's gonna be fine.
Ja.
Ihr werdet es aushalten.
Ich hoffe, es tut uns leid, was wir euch alles aufbürden, wirklich.
Ja.
Wir bürden euch auch auf, dass ihr wahnsinnig viele Bücher mit uns besprechen
müsst. Wir haben so viel gelesen den Monat. Keine Ahnung, was. Wir waren eigentlich beide mega fail unterwegs und so.
Ja, aber ich glaube deswegen. Also ich saß ja einfach sehr viel im Zug. Ja. Da habe ich viel gelesen und ich habe auch sehr viel, wenn ich mir deinen Stapel angucke, ist es bei dir ähnlich, sehr viel
Schund.
Ja, leicht fürs Hirn, würde ich sagen. Ja. Dass man so gut weginhalieren kann. Also wir haben auch beide schon so ein bisschen anspruchsvollere Sachen gelesen, aber halt. Lustigerweise, guck, beide ein Booker Prize.
Mhm.
War das Booker Prize? Nee, ich meinte jetzt eher so Thriller-mäßig und dann halt so den leichten Schund.
Egal.
Wurscht.
Ich würde mal anfangen.
Ja, bitte.
Top. Ich fange an. Mit Himmel, Erdenblau von Romy Hausmann. Wer mich kennt, weiß, Romy Hausmann ist meine allerliebste Lieblings-Thriller-Autorin. Sie hat Liebeskind geschrieben, was eine Netflix-Serie ist, die anders ist als das Buch, aber die auch sehr empfehlen
sehr
kann.
Sehr gut. Ja.
Und Himmel, Erdenblau ist ihr neuester. Und ich glaube, sie hat damit ihren Status bei mir verloren.
Oha.
Was tatsächlich gar nichts mit dem Buch an sich zu tun hat, sondern damit, dass ich sie immer, immer, immer mehr mit True Crime auseinandersetzt und ich hasse True Crime. Ich muss mich outen als True Crime-Hasserin. Ich finde es unethisch, ich finde es furchtbar, ich finde es schlimm, dass, also ich meine, man kann natürlich auch darüber reden, wie ethisch ist, dass ich die ganze Zeit lesen muss, dass irgendwelche Leute umgebracht werden, aber
zumindest nicht echte Menschen.
Ich hasse es, dass das so ein Hype ist, dass es so viele Podcasts gibt, dass alle, ich meine, das sind echte Leute, das sind echte Familien. Mhm. Und spätestens seit die jemanden kennen aus einer Familie, aus einem Fall, wo jetzt noch und nöcher Podcasts und Dokus und alles gemacht werden, natürlich komplett ohne Absprache mit der Familie, die ja nur lebt. Das macht mich wahnsinnig, das macht mich so sauer. Romy Hausmann hat ja schon so ein Sachbuch über True Crime rausgebracht. Das habe ich auch nicht gelesen. Und dann habe ich aber gedacht, vielleicht ist sie ja dem sehr kritisch eingestellt. Nein, dieses Buch ist ein sehr fiktiertes True Crime. Also der Protagonist ist, den gab es echt.
Cool.
Der Rest ist erfunden, aber Damit hat es für mich leider ein bisschen zerstört. Es ist ein sehr guter Thriller. Ich habe den Plot-Twist nicht kommen sehen.
Oha.
Einen habe ich kommen sehen, einen habe ich nicht kommen sehen.
Oha.
Es geht um Julie und ihren Vater Theo und die Podcasterin Liv. Und Liv macht einen True-Crime-Podcast und will mit Theo über seine Tochter reden und die ist irgendwie aber schon seit 20 Jahren verschwunden und Theo ist dement. Oder Alzheimer, irgendwas in die Richtung. Er weiß auf jeden Fall oft nicht, wo.
Stark vergesslich.
Wo er
klinisch
ist.
Klinisch vergesslich.
Ja. Wo er ist, wann er ist und er weiß, er will ganz, ganz dringend seine Tochter finden. Das war der eine Plot-Twist, den ich Conman habe sehen.
Dass er seine Tochter finden will.
Dass er was los ist mit ihm. Den Plot-Twist von Theo, den habe ich kommen sehen. Den anderen Plot-Twist habe ich nicht kommen sehen. Und
jetzt hast du ja aber gespoilert, dass mit Theo was nicht stimmt.
Nee, was mit Theo passiert.
Okay.
Das habe ich kommen sehen.
Gut.
Was mit Theo
ist. Wollt nur steckern. Wollt nur.
Captain kaut sich gerade sein eigenes Bein ab, okay, gönn dir.
Nicht noch eins, Captain, nicht noch eins. Du hast doch nur drei.
Und
er hat sein Bein nicht abgekaut.
Nein, um Gottes Willen.
Es ist bei einem Autounfall oder so.
Wahrscheinlich.
Wir wissen es nicht genau, aber er hat auf jeden Fall eine Narbe. Er hat sich nicht sein eigenes Bein abgekaut.
Er war nicht hungrig.
Er war auf den Straßen Ungarns und hatte so Hunger.
Liv macht diesen Podcast einmal mit einem Podcast-Partner und da ist natürlich die Dynamik, dass Liv die ganze Zeit so ist, so, hey, wir können das nicht machen, der Typ ist dement und ihr Partner ist so, hey, doch, das ist doch die größte Story überhaupt. Und da wird schon so ein bisschen kritisch drüber geredet, aber es ist mir nicht kritisch genug. Toller Thriller kann man machen. True Crime ist für mich einfach Schmutz, es tut mir leid.
Ich frage mich gerade, war das Notizen einer Hinrichtung?
Ja.
Ja. Bei Notizen einer Hinrichtung.
Toll.
Wo wir sehr unterschiedliche Ansätze hatten, was den True Crime Aspekt dieses Buches angeht.
Ja.
Weil die Autorin, finde ich, sich so selbst so ein bisschen reingeschrieben hat, so nach dem Motto, wieso lest ihr True Crime? Das ist ja ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, wieso schreibst du drüber?
Ja.
So. Aber ich glaube, ich finde, es ist eine Debatte, die gerade in der Thriller-Welt ja irgendwie auch automatisch passieren muss, weil man sich als fiktive Thriller-Schreiberin ja auch irgendwo abgrenzen muss.
Ja. Das sind meine zwei sehr kontroversen Meinungen zu Thrillern. Erstens, ich hasse True Crime. Zweitens, ich hasse Fitzek. Und ich werde in meinem Leben niemals ein Buch von ihm lesen.
Was lustig ist, weil ich lese gerade eins von ihm, weil ich...
Schmutz, Lena!
Ich einfach noch nichts von ihm gelesen habe. Und ich verstehe voll, also ich verstehe komplett, wo alle herkommen, die sagen, dass seine Bücher so sehr auf Gewalt von Frauen basieren. Es würde mich nur trotzdem interessieren, was alle daran finden.
Mhm.
Weil...
Jackie.
Ja, auch alle sagen, er ist so der Meister, der Thriller. Und ich, also so, ich habe, glaube ich, 15.000 TikToks gesehen, wo Mimik, was ich gerade lese, also das Buch mit dem Plot-Twist, den niemand hätte kommen sehen, beschrieben wurde.
Das war auch lang mein Gedanke. Ich bin happy, dass du es machst, weil ich glaube, ich bin mittlerweile zu
anti.
Ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir haben den Film von ihm geguckt, den einen, der auf seinem abgeschnittenen,
das stimmt,
auf einem Roman von ihm basiert, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, so.
Ja. Was du vergessen hast, doll frauenfeindlich.
Ja, sowieso. Oder halt sehr viel Gewalt gegen Frauen, die so. Ja.
Okay.
Weiter geht's.
kurz an Heulballen rausgehustet.
Ja, ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen zum Schleim, kamen jetzt auch Katzenhaare dazu. Das ist natürlich keine gute Kombi. Ich gehe überhaupt nicht in chronologischer Reihenfolge vor, merke ich gerade, aber ist vielleicht auch wurscht. Ich habe Hunchback gelesen von Sao Ichikawa. Mhm. Den Vornamen weiß ich nicht ganz, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, es war für den Booker Prize nominiert. Es war für irgendeinen wichtigen Preis nominiert auf jeden Fall. Der International Booker wahrscheinlich. Und hat in Japan eine sehr wichtige Auszeichnung gewonnen, bei der ich den Titel schon wieder vergessen habe. Und die Autorin hat selbst eine körperliche Behinderung und ist die erste Autorin mit körperlicher Behinderung, die diesen Preis gewonnen hat. Deswegen war das in Japan so ein... Entschuldigung, ich muss noch mal kurz was trinken, meine Stimme. Ich ging jetzt wirklich so weinen. Deswegen war das ein ganz großer Moment. Schluck ASMR. Deswegen war das in Japan so ein großes Ding. Und das ist irgendwie, was stand da, irgendwie eine literarische Bombe eingeschlagen oder so. Also irgendwie so, ne? Nach dem Motto. Es war auf jeden Fall ein großes Gesprächsthema.
Mhm.
Und ich würde sagen, dieses Gesprächsthema hat sich in so den snobbigen Literaturkreisen auch hier rübergezogen. Über das Meer sozusagen. Haha. Ich habe es gelesen. Es ist, schätze ich, an vielen Punkten so ein bisschen autobiografisch inspiriert, weil die Protagonistin eben auch diese Wirbelsäulenverkrümmung hat und auch mit so einem Schlauch die ganze Zeit Schleim aus der Lunge abgepumpt bekommen muss. Auch
you wish, oder?
Ja.
You wish, also jemand nicht, wird deinen Schleim abpumpen.
Nicht 24-7, so, ich möchte nicht Pflegefall werden, aber so gerade würde ich so ein bisschen, naja. Genau, sie ist Pflegefall, sie wohnt in so einem Pflegeheim. Und das Buch ist sehr, sehr kurz, also es sind, glaube ich, so, keine Ahnung, 120 Seiten oder so. Und sie beschreibt einfach so ein bisschen ihren Alltag. Und ich würde sagen, sie haut mehrere kontroverse Takes raus. Also sie schreibt so Artikel, die so ein bisschen angesextet sind und hat einen Twitter-Account, auf dem sie so regelmäßig irgendwelche Hot-Takes raushaut. Und einer ihrer größten Hot Takes, aber auch ihrer größten Wünsche ist, dass sie einmal abtreiben möchte, weil das für sie so der Inbegriff von ich bin eine eigenständige, selbstbewusste, selbstbestimmte Frau ist. Und dann beginnt so eine spannende Geschichte mit einem ihrer Pfleger und man ist so, ich weiß nicht, ist es so ein bisschen, ist es jetzt, hat er sie vergewaltigt, hat sie ihn vergewaltigt, war es einvernehmlich, we don't know. Es ist ein bisschen, es ist einfach, es ist sehr weird.
Es ist support women's wrongs.
Ja, aber auch gleichzeitig ist es so sehr, es sind sehr viele Wiederholungen drin, es ist sehr, man springt so im Plot. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ist wichtig, ne? Hot Take meinerseits, es hätte, ich weiß nicht, ob es mir besser gefallen hätte, wäre es noch mal ein bisschen mehr lektoriert worden.
Hm.
Gleichzeitig spiegelt so die Form ja aber auch den Inhalt slash die Autorin wieder.
Mhm.
Weil die Autorin eben durch ihre körperliche Behinderung nicht stundenlang sitzen kann, schreiben kann, nicht 14.000 Mal das Manuskript noch mal überarbeiten. Und dann ist natürlich so, dann kommt natürlich die Frage auf, und sie kreidet in dem Buch auch sehr oft so den Ableismus von so der Literaturbubble an. Ist es ein ableistisches Lesen von mir, dass ich was anderes gewohnt bin und sage, aber das, also da sind ja voll viele Wiederholungen drin oder so. I don't know. Ich habe auf einem inhaltlichen Level hat es mir nicht so gut gefallen. Aber es macht sehr viele spannende neue Perspektiven auf, die man sonst in der Literatur nicht so hat. Also sie ist zum Beispiel, sie kreidet so sehr doll die Leute an, die sagen, oh, nur ein echtes Buch ist wahres Lesen. Weil sie halt sagt, sie spürt mit jedem Buch, dass sie physisch halten muss, dass ihre Wirbelsäule einfach krummer wird.
Ja.
Und wie viel Schmerzen und Anstrengung ihr das bedeutet. Und dass sie halt super dankbar über so E-Reader ist.
Mhm. Oder Hörbücher.
Voll. Also so, ja, es ist spannend. Es liest sich sehr schnell. Ich glaube, es lohnt sich schon, um so neue Perspektiven zu bekommen. Es ist jetzt aber nicht auf einem Level, wo ich sagen würde, künstlerisch in meinen Augen nicht 1A. Aber das muss es vielleicht auch nicht sein. Ja.
Wir machen weiter mit meinem Highlight des Monats, Highlight des Jahres, Licht meines Lebens, Stella Tuck. No offense.
Hey.
Sie ist hetero und verheiratet. Sie ist keine Konkurrenz für dich.
Captain ist auch das Licht meines Lebens, passt schon.
That's okay.
Er sieht schon wieder so süß aus, mein Gott, mit seinem kleinen Schnäuzchen.
Ich bin auch nicht drauf klargekommen, wie er die ganze Zeit sein Pfote an seinem Bauch abgestützt hat, während er sie geputzt hat.
Er muss sich immer irgendwo festhalten. Das ist so ein Ding von muss er sich irgendwo abstützen.
Er hat es nicht so mit Gleichgewicht, der arme Drops. Ich habe den dritten Teil von Ever and After, Ever and After von Stella Tuck gelesen. Ich kann fast
Ever und After klingt, als würde es so mit einem After gehen.
Nein, Ever and After, märchenhaft gemeint.
Ah, das ist nicht die Vorsitzung von Damit Scham.
Damit jemanden verprügeln, funktioniert richtig gut.
Ich glaube auch.
Ich kann natürlich über dieses Buch nichts sagen, ohne massiv zu spoilern. Das heißt, ich kann eigentlich nur kurz das Gleiche sagen, was ich beim ersten Teil und beim zweiten Teil auch schon erzählt habe. Es geht um eine Zeit, in der Märchenfiguren echte Vorfahren sind. Also es ist ungefähr die Jetztzeit, es ist ungefähr moderne, so vom Vibe her, aber wir leben in einer Welt, in der es die Märchen wirklich gegeben hat und ganz, ganz früher gab es auch Götter und Göttinnen und dann sind die gestürzt worden und dann gab es die Märchenfiguren und dann haben wir unsere Protagonistin, ich habe wieder vergessen, wie sie heißt, was soll das denn? Rain, die eine Nachfahrin ist von Schneewittchen und wie alle Mädchen mit am 16. Geburtstag den verlorenen, verstorbenen Prinzen küssen muss.
Mhm.
Und ich glaube, es steht ja schon auf dem Klappentext, dass der dann logischerweise, der wacht dann tatsächlich auf.
Das hast du auf jeden Fall auch schon gespoilert, dass sie das eigentlich gar nicht will.
Aber. Und es ist alles aber ganz anders, als sich alle das vorgestellt haben und es ist, und ich sage das nicht leichtsinnig, dieses Gefühl.
Leichtfertig.
Was habe ich gesagt?
Leichtsinnig.
Ja. Du hast recht.
Sonst korrigiert sie mich immer mit meinen Redewendungen.
Yes.
Captain, kannst du es glauben? Kannst du es glauben?
Ich nutze dieses Wort nicht leichtsinnig. Das ist, glaube ich. Na, ist auch leichtfertig. Nee, du hast komplett recht. Also, das Gefühl, fertig zu sein mit einer Reihe und sich zu denken, oh Gott, aber was soll denn jetzt noch kommen? Was soll, so, das werde ich nie wieder haben. Ich würde alles dafür tun, das nochmal von vorne lesen zu können. Habe ich das letzte Mal in dem Ausmaß gehabt bei Tribute von Panem. Hm. Und ich war wirklich kurz davor, einfach sofort die Reihe wieder von vorne anzufangen. Weil es natürlich auch dadurch, dass halt Stella die Bücher erstmal schreiben muss. No offense. Mal schon so halt ein Jahr warten hat müssen dazwischen. Ja. Das Buch ist auch wohl doppelt so dick geworden, als ausgemacht war mit dem Verlag. Weil einfach die Story das halt braucht hat. Und es ist wirklich, ach, ach.
Ist wohl gut.
Ah, ich hasse ja total, wenn man irgendwie im dritten Teil merkt, ah, das ist ja jetzt nur eingefallen oder das ist noch wichtig für die Story und das ist aber, passt aber gar nicht zum ersten Teil und es ist da null.
Gut.
Also man merkt einfach, unterstelle ich jetzt einfach, diese Story war von Anfang an, das ist, wie es geplant war. Es ergibt alles zum Schluss einen Sinn. Es sind total viele Sachen aus dem ersten Teil, wo man dann den dritten liest und sie denkt, oh mein Gott.
Geil, sowas liebe ich.
Holy shit. Und ich glaube, ich möchte so über Weihnachten, möchte es, glaube ich, alle nochmal lesen. Mhm. Und ich meine, es sind irgendwie 300 bis 700 Seiten oder so, aber I don't care. Ich muss es einfach nochmal lesen.
Ich finde, manchmal ist ja auch die Länge der Seiten überhaupt nicht in Relation zur Dauer des Lesens.
Voll, man, es liest sie natürlich wahnsinnig fix.
Ja.
Und es ist wieder massiv funny. Ich bin einfach der größte Stella Tuck-Fan, den es gibt.
Oha.
Ich habe jetzt auch alles von ihr gelesen, was draußen ist, außer dieses Weihnachtsbuch.
Das wäre doch aber auch was für Weihnachten.
Single all the way.
Oh, süß.
Und
das würde ich vielleicht dann auch lesen.
Ich glaube, das sind verschiedene, also auf jeden Fall nur jemand dabei, es hat sie nicht allein gemacht.
Ja. Ja,
also das ist, glaube ich, das Einzige, das mir nur fehlt. Sie ist meine Ellie Hazelwood und ich will nicht angeben, aber ich stehe jetzt wohl auf ihrer Bloggerliste. Das heißt, wenn sie das nächste schreibt, wo sie sagt, sie ist erstmal fertig mit Fantasy, fair, wäre ich dann noch auch. Aber dann kriege ich das, dann kann ich das sofort lesen.
Geilo. Okay, du hast mir gerade die perfekte Überleitung gegeben. Ich würde einfach, machen wir es doch so, ich mache jetzt meinen Romance-Blog und dann kannst du deinen Elfennacht-Blog machen. Ich glaube, dann kommen wir ungefähr drauf raus. Ich muss nur schnell googeln, wie das eine, oder weißt du noch, wie die Autorin von Icebreaker hieß? Weil von der habe ich was gelesen.
Keine Ahnung.
Es begab sich wie folgt. Ich habe mir vorgenommen,
Icebreaker habe ich als Hörbuch gehört und habe es nach der Hälfte abgebrochen, weil die nur gefickt haben die ganze Zeit und ich höre Hörbücher in der Öffentlichkeit und das kriege ich nicht hin.
Hannah Grace heißt sie.
Hannah Grace.
Hannah Grace.
Ich habe nämlich Icebreaker relativ wenig Grace, ehrlich gesagt. Danke.
Lustig. Ich habe mir so ein bisschen, ich habe mal die ganze Bibliografie von Ellie Hazelwood angeguckt und habe festgestellt, mir fehlen noch 4 Bücher von ihr, dann habe ich alle gelesen, die sie draußen hat. Und es sind sehr viele. 2, also die Fantasy, Bride und Maid, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich die lesen möchte. Ich glaube, da brauche ich ein
Bride
bisschen.
Das einzige von Ellie Hazelwood ist, das ich gelesen habe, ja, oder gehört.
Aber ich bin nicht so, also ich habe mit Fantasy so meine Berührungsängste.
Ja, aber dann ist doch das perfekte Buch.
Ja, vielleicht.
Um zu schauen, wenn du Ellie Hazelwood ansonsten richtig gern magst, dann vielleicht. Ist ja das Buch, um rauszufinden, ja, ob du nicht vielleicht auch einen, ja, Toe. Ich habe fast Stella Tuck Aqua Fantasy gelesen. Aber ich war so, ich will einfach alles lesen, was die Frau geschrieben hat.
Ich muss kurz sagen, es war wirklich die Macht, die wir mittlerweile haben, ist ein bisschen zu dolle. Ich habe eine Insta-Story gepostet und war so, das ist mein letztes Ellie Hazelwood, dann fehlen mir nur noch Bride und Maid. Und eine, die bei den Aufbauverlagen arbeitet, hat mir einfach geschrieben und war so, kriegst du morgen. Ich war so, brr, wir atmen einmal tief durch. Ich bin mir noch unsicher, ob ich sie überhaupt lesen möchte. Aber danke, Paula. Genau, ich habe mir dann aus der Bücherei.
Humble Break.
Wir haben mir dann aus der Bücherei 3 Ellie Hazelwood, also nee, die 2 Ellie Hazelwood.
Du hast es ausgeliehen.
Theresa hat aus der Bücherei für mich diese 2 Ellie Hazelwood, die mir noch, also ihre Stem-Romance, die mir noch gefehlt haben, ausgeliehen. Ich habe das eine viel schneller gelesen als gedacht, hatte dann noch eine Zugfahrt von Berlin nach Regensburg offen und habe in der Libby-App gesehen, dass eben Daydream von Hannah Grace, was auch so ein ähnliches Romance-Schunsch-Ding ist, frei verfügbar war und habe mir das dann schnell ausgeliehen. Und das dann auf der Zugfahrt gelesen, weil ich so war, ich brauche was Leichtes. Ich habe keine Hirnkapazität. Daydream von Hannah Grace hat mich nicht überzeugt. Hat mich leider nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich einfach mit Ellie Hazelwood und Emily Henry Gold gestrikt habe und jetzt einfach nichts mehr drankommt. Es kann gut sein. Hannah Grace, die Autorin, hat im Vorwort auch erwähnt, dass sie den Protagonisten, dass er ihr wohl sehr ähnlich ist. Also ich vermute, dass sie irgendwie so ein bisschen ADHS, Autismus irgendwo auf dem Spektrum liegt. Was vielleicht erklären könnte, dass die Dialoge stellenweise ein wenig hölzern sind. Es ist irgendwie, sie sind so sehr straight to the point und nicht so schnörkelig. Mhm. Und mich stören eigentlich so diese Miscommunication-Tropes, stören mich massiv. Aber es war irgendwie, es war so sachlich alles. Mhm. Und es geht um einen Footballer und eine, die in so einem Buchladen arbeitet. Und dann irgendwie, ja, sind sie nur gute Freunde und übernachten so jede Nacht beieinander und knutschen dann rum und haben dann Sex, aber sie sind nur Freunde. Und dann am Ende sind sie so, ah ja, oh, wir sind wohl nicht Freunde. Und er war so, ich wusste es schon die ganze Zeit. Und ach, irgendwie hat mich es überhaupt nicht abgeholt.
Oh mein Gott, weil, wie bei dem befreundeten Paar von uns. Wo die eine Person die ganze Zeit gesagt hat, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht. Und die war so verliebt. Und die andere Person war so, ja, wir waren von jetzt auf gleich, waren wir zusammen.
Wir müssen kurz einmal zensieren. Und von wem redest du? Ach so, lol, stimmt. Das hatte ich vergessen. Stimmt, das ist ja wirklich bei denen so abgelaufen. Oh mein Gott.
Ja, sie haben uns nämlich, wir wollten wissen, wie sie zusammenkommen sind. Und die eine Person hat gesagt, willst du meine Version oder ihre Version? Weil ihre Version ist sehr kurz und meine ist sehr lang.
Stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Funny. Ja, ungefähr so.
True Romance.
True Romance, nur anders. Ja, mich hat es nicht so überzeugt. Das war jetzt vom Schreibstil nicht berauschend. Man muss auch, für den Smart hat es sich nicht gelohnt.
Ja.
Es war. Die Ellie Hazelwood-Bücher hingegen. Ich habe, es ist das Richtige? Nee, das da. Das irrationale Vorkommnis der Liebe. Die Titel sind auf Deutsch alle so scheiße, I'm sorry. Man kann sie nicht durcheinanderhalten, auseinanderhalten. Man kann sie nur durcheinander bringen. Genau, Bee und, wie heißt er? Levi. Genau, Love on the Brain heißt es im Englischen. Sie ist Neurowissenschaftlerin und arbeitet an so einem Helm. Und dann merkt sie, oh mein Gott, der Dude aus dem anderen Team, also so, sie arbeiten gemeinsam an dem Team, einmal, glaube ich, irgendwie so aus so einer Ingenieurecke. Und sie halt ist Neurowissenschaftlerin und der Dude, der das andere Team leitet, ist ihr Erzfeind. Und dann passieren so mehrere Dinge, wo sie so ist, oh mein Gott, er sabotiert mich. Und irgendwie an einer Stelle dresscodet er sie irgendwie so ein bisschen. Und ich war so, wenn das jetzt, also wenn er sie jetzt dresscodet, weil er sie zu hot in dem Kleid findet, dann muss ich ausrasten. Nein, er hat sie gedresscodet, weil er möchte, dass sie bessere Chancen hat, weil er weiß, so bla bla bla. Okay. Es war nett. Es war sweet. Es war das, was Ellie Hazelwood halt macht, ne? Dass man so giggling, kicking auf feed. Ich habe noch eins von ihr gelesen, fällt mir gerade ein. Habe ich über Check and Mate schon geredet?
Das war sie nicht.
Das Schachbuch von ihr?
Ich glaube nicht.
Dann schiebe ich das noch schnell rein. Das fand ich ganz großartig. Check and Mate ist so ein Jugendbuch von ihr. Und es geht, doch, da habe ich schon drüber geredet, um zwei Schachspielerinnen. Doch, da habe ich, glaube ich, schon drüber geredet.
I'm sorry. Ich kann manchmal nicht auseinanderhalten, ob du mir das privat erzählst oder beruflich.
Hoppala. Falls ich es noch nicht, ich mache jetzt einfach kurz Zusammenfassung. Check and Mate von ihr ist ganz, 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 ganz großartig. Das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Doch, ich glaube, da haben wir schon drüber geredet im Podcast. Gut. Ich weiß auch nicht mehr, wann ich was gelesen habe. Und genau, die Unannehmlichkeiten von Liebe sind so drei Novellen, Kurzgeschichten in einem, die aber alle miteinander verknüpft sind. Mara, Sadie und Hannah, die mochte ich auch sehr gerne. Ich mochte vor allem die von Hannah sehr gerne, die so in Norwegen auf so einer NASA-Mission ist und da so fast von so Eisbären gefressen wird. Es war toll.
Cool.
Ist einfach süß. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen aber auch ausgestem-romanced, weil, also...
Du bist ja fertig.
Erstens das, und die Bücher sind halt offensichtlich auch alle nach demselben Schema aufgebaut.
Ja.
Und irgendwann ist es so, es reicht.
What a time to step into fantasy.
Ja, ich muss auch sagen, also so ihre Boyfriends sind auch immer alle gleich oder sehr ähnlich auf jeden Fall. Und dann ist es immer so, man freut sich dann fast, wenn er so ein bisschen anders ist, weißt du? Also,
ja.
Wenn er dann, keine Ahnung, nicht nur grummelig, sondern auch so ein bisschen socially awkward ist. So. Weißt du, wenn so ein kleiner Twist reinkommt, bin ich so, hey, es wird einmal richtig sympathisch.
Ja.
Von dem habe ich noch nie was gehört.
Ja. Ich würde weiter chronologisch vorgehen, tatsächlich. Das heißt, mein Elfennacht-Block kommt erst später.
Oha.
Ich habe vorher aber nur zwei gelesen. Ich schaue da drüben hier, weil da mein Notizbuch liegt, die ich, glaube ich, relativ schnell abhandeln kann. Ich habe einmal gelesen, okay, die Probe von Katie Kitamura. Das habe ich gekauft, weil der BR Literally TikTok-Account das vorgestellt hat, dass man eben so ein...
Wird es nicht literally ausgesprochen?
Literally?
Also literally.
Der Buch-Account vom BR.
Wir wissen alle, wen wir meinen.
Die haben das empfohlen oder haben das vorgestellt und es geht eben darum, dass quasi in der ersten Hälfte sitzen zwei Leute in einem Restaurant und er sagt, hallo, ich bin übrigens dein Sohn, und sie war so, kann nicht sein, ich hab kein Kind. Und im zweiten Teil ist er dann auf einmal doch ihr Sohn. Und ich sag's, wie es ist, ich habe keinen Dunst, was dieses Buch von mir will. Ich habe bis zum Schluss, ich habe keinen Spaß gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo das Buch, worauf das raus will. Ich habe nicht rausgefunden, warum er dann auf einmal doch ihr Sohn ist, was vielleicht auch der Sinn vom Buch ist.
Ja.
Aber ich war so, ich habe nicht verstanden, warum mir gerade diese Geschichte erzählt wird. Hm. Ich habe es nicht gecheckt. Und es liegt wahrscheinlich an mir. Wahrscheinlich bin ich das Problem. Ich bin einfach nicht gut mit solchen Büchern. Ich kann das nicht so gut. Ja. Ich glaube,
ich möchte es auch lesen irgendwann.
Für die wäre es wahrscheinlich was. Und es ist das Gleiche wie bei The Coin und so ganz vielen anderen Sachen, die so sehr artsy sind, ja, wo ich einfach davor sitze und mir denke, ich verstehe nicht,
ja,
warum ich das gerade lese.
Ja. Ja, voll. Ich muss kurz, ich habe gestern den Inklings-Podcast von Jack Edwards gehört, weil Tony, den ich die ganze Zeit falsch angesprochen habe, entschuldige, Tony Chalathimute wird da ausgesprochen. Ich habe immer Tony Chalathimute gesagt. Das ist anscheinend nicht richtig. Der Rejection geschrieben hat, war in dem Podcast. Und Rejection mochte ich ja richtig, richtig gerne. Und der sagt, er teilt seine ungelesenen Bücher in zwei Stapel ein. Have to und get to, also muss und darf. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr nett, dass auch er so Bücher hat, wo er sagt, ah, ich muss
irgendwie, ja.
Und es gibt, also so, nicht, dass er sagt, ich nehme daraus nichts mit, sondern ich glaube, gerade die Bücher, durch die man sich so ein bisschen durchbeißt. Also er sagt, er findet halt Bücher, die er nicht versteht, die sind halt automatisch langweilig, weil er so, weil man nicht drankommt, und dann merkt er aber so, wenn er sich dann durchbeißt, dann nimmt er da doch extrem viel auch mit.
Ja.
Und ich habe das so ein bisschen, weswegen ich so Bücher auch gerne lese, weil es halt wie so ein, man muss so die Nuss knacken.
Mein Problem ist dann oft, und ich weiß das auch, und obwohl ich es weiß, kann ich es nicht abstellen, dass wenn mich eine Sache sehr nervt, wie zum Beispiel der Fakt, warum ich nicht check, warum diese Geschichte erzählt wird, ich dann Dinge überlese, die eigentlich vielleicht wichtiger sind als der Plot.
Ja,
also so außen bei Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Haben wir das zum Beispiel gehabt, dass du dann gesagt hast, ja, da geht es ja dann um eine alternde Künstlerin und um wie die Gesellschaft und um Ableismus und so weiter. Und das habe ich schon alles irgendwie ja am Rande mitgekriegt, aber ich war so abgelenkt davon, dass
was jetzt mit diesem Love Scammer ist.
Dass dieser Plot so langweilig war mich, dass alles außenrum ein bisschen ausblendet. Deswegen habe ich da halt keinen Spaß gehabt damit.
Diese No-Plot-Just-Vibes-Bücher.
Das sind einfach nichts für mich.
Ja, das verstehe ich auch. Ich glaube, ich habe halt früher sehr viel davon gelesen und bin jetzt...
Nur?
Ja, und bin jetzt mittlerweile so, oh mein Gott, Handlung ist ja so geil. Man hat ja den roten Faden, an dem man sich langhangeln kann.
Ja.
Aber ja, ich glaube, die sind halt dann vor allem für so, wie so ein Tanztheaterstück. Mhm. So, es gibt keine Handlung, nicht wirklich. Meistens checkt man nicht, was die Handlung sein soll. Man weiß so grob den Rahmen und dann muss man da so reininterpretieren. Aber was halt währenddessen passiert und was man so sieht, mitnimmt, ist halt einfach künstlerisch, ästhetisch schön. Und das ist ja manchmal auch genug.
Es ist ja gut, dass ich das hin und wieder mal probiere und hin und wieder mal mache. Und vielleicht werde ich auch besser drin, aber die Probe hat mir leider gar nichts gegeben. Deshalb bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich habe nun gelesen Nachtwald von Triona Welsh. Solide. Wirklich, solide Thriller. Hat auch einen Plot-Twist gehabt, den ich nicht kommen habe sehen. Da geht es um die Protagonistin, deren Namen ich vergessen habe, ist gerade frisch aus der Entzugsklinik und wird von ihrer Mutter abgeholt und ihrem neuen Ehemann. Und dann verbringen die ein Wochenende in einem Haus im Wald. Also wo man so 3-4 Stunden zu Fuß hinlaufen muss. Und es ist auch eine Köchin da, die die Mutter irgendwie gebucht hat als Überraschung, dass die halt alle verpflegt. Und dann sind da die zwei Kinder von der Ehefrau und also die Protagonistin und ihr Bruder, der sie hasst, weil sie besoffen einen Autounfall gebaut hat, wo er mit drin gesessen ist. Und sie ist die ganze Zeit besoffen, weil ihr Dad gestorben ist und sie, weil ihr Dad sich umgebracht hat und sie alleine gelassen hat mit Milliarden Schulden und Drohungen von überall und so weiter.
Gutes Familienverhältnis also.
Komplett. Okay. Mhm. Wir haben die Mutter, die auch die ganze Zeit sagt so, ich kann dir nicht vertrauen, ich kann dir nicht vertrauen. Und wir haben den neuen Ehemann mit seiner Tochter und der Ehemann der Tochter. Und die beiden sind komplett obnoxious. Die sind so dieses, wir gehen jetzt im Wald zum Meditieren und wir brauchen kurz unsere Ruhe. Und die sind halt mega nervig. Und dann ist sie da halt mehr oder weniger alleine in diesem Haus voller Leute, die sie eigentlich gar nicht leiden können. Und cool. Es ist natürlich ein Top-Standort für einen Plot. Also es ergibt mega Sinn.
Ja.
Und es macht sehr Spaß. Kann man gut lesen. Habe ich aus der Libby-App, glaube ich.
Ebenfalls aus der Libby-App habe ich. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich glaube wirklich ein halbes Jahr oder so. Monstrillo von Gerardo Samano Cordova, Mexiko.
Damn.
Ich hatte Spanisch in der Schule. Danke. Ich habe sehr, sehr lange drauf gewartet.
Okay, Rachel.
Ja, so indirekt, ja, tatsächlich. Naja, anyhow. Mein Zweitname ist Raquel, weil meine Eltern Spanien obsessed waren. Genau, ich habe sehr lange drauf gewartet, habe sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und muss mich den guten Meinungen anschließen. Es ist großartig, es ist wirklich großartig. Es geht um Magos. Magos ist Mutter und ihr Sohn Santiago ist mit nur einer Lunge, also mit nur einem Lungenflügel auf die Welt gekommen und ganz vielen anderen Krankheiten. Und entgegen aller Erwartungen lebt er trotzdem, bis er so 6 ist und dann stirbt er. Und damit beginnt das Buch eigentlich. Mhm. Also so das erste Kapitel ist literally, wie er so tot ist. Und sie sind so, oh mein Gott. Genau, und ihr Ehemann Joseph und sie trauern natürlich immens, weil ihr Kind gestorben ist. Und sie erinnert sich so ganz düster an was die Haushälterin ihrer Mutter gesagt hat. Und schneidet ein Stück aus der Lunge ihres Sohnes raus und füttert dieses Stück Lunge dann mit so Brühe und so. Und dieses Stück Lunge isst, also sie gießt da so wie so Gemüsesuppe in das Glas, wo dieses Stück Lunge ist. Und dann am nächsten Tag ist die Flüssigkeit weg, aber auch so die kleinen Karottenstückchen und so. Also es ist, dieses Stück Lunge hat gegessen. Und dieses Stück Lunge wächst dann heran zu so einem kleinen monsterähnlichen Geschöpf, das sie dann Monstrillo nennen. Und
nett.
Ja, es ist schon ein bisschen süß. So eine Verniedlichung, so ein kleines Monsterchen halt, ne?
Ist Monstrillo, ist es Monsterchen?
Ja, ich weiß gar nicht, was Monster ist.
Du kannst doch Spanisch.
Monster habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt. So, haben wir, glaube ich, im Spanischunterricht eher wenig gebohrt.
Red doch du mir weiter, ich google das dann.
Ja, ich glaube, es müsste eigentlich... Monstro? Wahrscheinlich irgendwie. Genau, und Monstrillo hat so einen kleinen rundlichen Körper und so einen Schweifarm, mit dem er sich so hin und her hangelt und so. Und ist halt ein wildes Tier. Er ist ein wildes Tier. Er kann, dann irgendwann fängt er an so zu reden und sagt so Dada und Mama, wie so ein kleines Baby, aber immer nur so ein Wort oder zwei Wörter. Er bricht dann irgendwann aus und als dann die Eltern zurückkommen ins Haus und ihn finden, ist so die gesamte Terrasse einfach voll mit Hunden und Katzen und allen möglichen Haustieren der Nachbarschaft, die halt alle tot und zerfleischt sind, weil Monstrillo großen Blutdurst hat.
Mann, ich finde nichts. Ich finde nur Monstruo. Oh nee, Monstrillo.
Ja, dann ist Monstruo die richtige Form und Monstrillo ist die Verniedlichung.
Ja.
Passt schon.
Okay.
Pascho. Genau. Und sie merken halt, Monstrillo hat so sehr spitze Zähne, so vampirähnlich. Und beißt sich dann an einer Stelle auch in die Beine der Mutter und so und saugt und saugt und saugt. Und sie sind so, oh mein Gott, wir müssen. Irgendwie entwickeln sie wieder so Muttergefühle diesem Wesen gegenüber. Man ist auch bis zum Ende so ein bisschen unklar, ob Margos versteht, dass das nicht ihr Sohn ist. Mhm. Weil sie halt sagt, das ist aus seiner Lunge so. Es ist, sie nennt ihn auch ganz lange Santiago und alle sind so, es ist aber nicht Santiago.
Bro.
Und dann ist halt so die Frage, wie geht man mit diesem Wesen um? Bringt man es um? Lässt man es leben? Was macht man? Ich weiß gerade nicht, wie weit ich mit dem Plot vorangehen kann. Ich glaube, so weit kann ich noch gehen, dass sie dann sagen, okay, sie amputieren seinen Arm, Schweif, Schwanz, um zu gucken, ob das das ist, was ihn so tierisch macht. Weil er dann auch, er kriegt auch Arme und Beine. Und dann ist Margos Vermutung, dass dieser Schweif ihn halt noch so an diese, das ist so das Tierische. Und die Arme und Beine, so, er könnte eigentlich zum Menschen werden. Und sie machen dann auch so X-Ray-Scans und so. Weil Margos beste Freundin, die in sie verliebt ist, Ärztin ist und das dann so MRT und so machen kann. Es ist, ich finde es extrem spannend. So
geil.
Die Handlung ist einfach geil, aber so, was da so vermittelt wird über so, was ist Familie, was, also.
Ohana heißt Familie.
kleiner Rap zurück. Monstrio wird dann irgendwann tatsächlich zu so einem jungen, ähnlichen Wesen. Und versucht sich dann so einzugliedern in die Gesellschaft. Aber er
ein
ist
echter
halt,
Junge.
Ja, also wirklich.
Das war die Disney-Vergleich
also
in einer Minute.
Also halt, ein echter Junge. Aber halt trotzdem mit spitzen Zähnen, trotzdem mit Blutdurst. Und man ist so, wie schafft man das? Also muss man ihn gehen lassen?
Ja.
So, es ist ein ganz, ganz tolles Buch über Trauer. Und ja, was Trauer auch mit Menschen macht und so. Und über Familie, über so Liebe und Zuneigung und so, weil dann Margos und Joseph sich auch trennen und dann mit anderen Leuten zusammenkommen und dann, wie offen ist man gegenüber Leuten, weil zum Beispiel Joseph der neuen Person, mit der er dann zusammen ist, ich möchte nicht so viel spoilern, auch überhaupt nicht erzählt, was eigentlich mit seinem Sohn ist. Also mit seinem Sohn, der sich sehr komisch verhält und so sehr behaart ist und alles und so. The fuck? Ich mochte es wirklich ganz arg gerne. Und habe so mehrmals so Tränen in den Augen gehabt im Zug. Weil es einfach so sehr ergreifend und schön ist.
Toll. Ja.
Sehr süß. Auch natürlich brutal, aber so auf eine zarte Art und Weise irgendwie. So, es ist halt so sehr gut die Waage zwischen brutal und zart, was ich sehr gerne mag. Ja. Ich trinke nochmal schnell, du kannst gerne weiter über Elfennacht reden.
Ja. Ich habe seit 2008 eine Rechnung offen mit dem Ravensburger Verlag. Der Ravensburger Verlag hat mir jetzt UA Stella Tuck gegeben, damit bin ich ein bisschen versöhnt. Aber es gibt eine Reihe aus 2008, die Elfennacht-Reihe, von der gibt es 6 Bände und es gibt nur 4 auf Deutsch.
Schande.
Und ich war 2008 12. Es steht irgendwie in alle Bücher 2008 drin, deswegen weiß ich nicht ganz, ob, keine Ahnung, 2008, 2009, irgendwie so. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich an den ersten Band gekommen bin, nämlich war meine Mama in einem Einkaufszentrum und hat mich immer geparkt in dieser Bücherecke und hat zur Verkäuferin gesagt quasi, die kann sie jetzt ein Buch aussuchen und das kann sie dann hier lesen, wenn das okay ist. Und dann kaufen wir das auch. Also I promise, egal was sie sich aussucht, wir kaufen das. Die Verkäuferin war so, alles klar. Ich bin da gesessen auf meinem kleinen Kindersitzsack und habe dieses Buch gelesen. Und die Verkäuferin hat gesagt, schau mal, das ist ganz, ganz neu. Und hat mir das gegeben. Und ich habe es fertig gehabt, bevor meine Mama wieder da war.
Hoppala.
Was insane ist. Einmal, wie schnell ich das gelesen habe. Anders, wie lange meine Mama in einem Shoppingcenter unterwegs ist. Aber wer meine Mama kennt, ist nicht überrascht.
Ich wollte gerade sagen, es passt aber auch sehr zu deiner Mutter, dass sie so war, ja, wie lange habe ich... Ein Buch, schon so 2,5 Stunden sicherlich.
Und ich weiß halt, ich habe die verschlungen und ich fand das ganz, ganz toll und habe dann wirklich ewig gewartet und immer wieder am Familiencomputer im Büro von meinem Dad gegoogelt, wann denn da jetzt der nächste Teil auf Deutsch kommt, bis ich irgendwann rausgefunden habe, er wird nicht mehr weiter übersetzt. Und dann habe ich bitterlich geweint und meine Mama, die Ikone, die sie ist, hat mir das englische Buch bestellt, was damals noch nicht so einfach war, dass man einfach an ein englisches Buch kommt. Und ich war aber halt 12 oder 13 und ich konnte es nicht lesen. Ja. Ich habe probiert, es zu lesen, mein Englisch war zu schlecht, es ging nicht.
Ja. Ganz kurzer Einschub, meine Eltern wollten auch relativ früh, dass ich ja so auf Englisch lese, weil sie waren so, du sprichst gut Englisch, du hast gute Noten in Englisch, du liest extrem viel, lies doch mal auf Englisch. Ich fand's so scheiße.
Ja.
Ich fand's so frustrierend,
ja.
Weil ich halt offensichtlich ein ganz anderes Lesetempo gewöhnt war. Und dann habe ich irgendwie Gregs Tagebuch auf Englisch gelesen und es ging dann noch. Aber ich hatte so abgefuckt, vor allem, weil ich anfangs dann noch jede Vokabel gegoogelt habe, die ich nicht kannte oder so, oder nachgeschlagen habe.
Ja, weil man erstmal lernen, ich finde, das lernt man im Studium sehr gut, dass man auf Englisch einfach über Sachen drüber lesen muss, die man nicht kennt und versteht.
Voll.
Und dann ist das natürlich auch noch Fantasy. Das heißt, es gibt ganz viele Wörter, die auf Deutsch auch keinen Sinn ergeben würden, was ich aber ja nicht gewusst habe. Und seitdem...
Entschuldige, noch eine kurze Anekdote. Mein Patenonkel hat Harry Potter auf Englisch gelesen irgendwann und war die ganze Zeit irritiert, was sie denn mit den Wänden wollen die ganze Zeit, weil er halt Wand irgendwie nicht so weit gedacht hat, dass es halt Wand, Wall ist und halt die ganze Zeit Wand gelesen hat und das Wort nicht zuordnen konnte. Und war so, wieso, was fuchtelt der denn jetzt mit Wänden durch die Gegend? So, hä? Ja, da musste ich gerade sehr lachen.
Okay. Liebe Grüße an dich, wenn
liebe
du zuhörst.
Liebe Grüße, Goldi.
Und seitdem steht diese Reihe in meinem Bücherregal und dann tatsächlich, als ich mit Event After fertig war, war ich so, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, das nochmal zu lesen. Ich habe dann auch den sechsten Teil noch gebraucht irgendwo bekommen, ich habe den bestellt und ich habe jetzt die ersten drei davon gelesen und es ist tatsächlich gut.
Es macht
es
immer
ist gut gealtert.
Nee, es ist einfach, okay, es ist tatsächlich, es ist nicht viel drin, was irgendwie problematisch ist. Es sind natürlich alle weiß und dünn und able-bodied.
Das wird aber zum Beispiel gar nicht erwähnt. Also es wird irgendwie nie erwähnt, wie die Protagonistin, wie Anita, wie die ausschaut. So. Also es ist auch sehr...
Der Captain
schaut so dumm
aus. Ich weiß gerade nicht, ob er niesen oder husten oder was da gerade war. Also.
Es ist so, die Beschreibungen sind so oft sehr spärlich. Also es ist sehr plot-driven. Es ist eigentlich nur
aber das,
Plot.
Aber habe ich das Gefühl, das werden Jugendbücher öfter, weil man halt irgendwie, glaube ich, auch den Kiddies die Möglichkeit lassen wollte, sich selber so in die Protagonisten reinzudenken.
Ja.
Ich habe es auch ganz oft überlesen, ganz ehrlich.
Ja, also, voll.
Es ist mir doch scheißegal, was du mir sagst, was für die Haarfarbe haben. In meinem Kopf ist das Bild schon da. Pech gehabt.
Ja. Also die ersten drei Teile sind die siebte Tochter, die verlorene Königin und die dunkle Schwester. Mhm. Jetzt habe ich nur einen auf Deutsch und dann kann ich endlich auf Englisch weiterlesen und endlich rausfinden, wie es ausgeht. Ich kann euch jetzt die Reihe nicht empfehlen, so man kann es jetzt, also weil man muss schon ein komplettes Level an Weird sein, um so die ersten vier auf Deutsch zu lesen, die man dann gebraucht irgendwo kaufen muss und dann zwei auf Englisch. Ja, I don't know.
Man kann ja auch einfach direkt auf Englisch einsteigen.
Voll, ich finde es immer noch spannend, ich finde es immer noch gut. Die Reihe ist sehr alt, man kann die neue nicht mehr kaufen. Und es haben auch tatsächlich, ich habe so Reel drüber gemacht und es haben wirklich Leute von euch kommentiert, dass sie das auch gelesen haben und dass es irgendwo ganz, ganz tief in ihrem Hirn war und dass sie da wohl was rausholen haben können, was mich sehr freut. Weil ich habe das Gefühl, ich habe das oft, dass ich so Sachen im Kopf habe, die gefühlt alle anderen vergessen haben. Und dann bin ich so, aber diese Buchreihe. Und dann sind Leute so, was?
Ja, stimmt, oh mein
was?
Gott.
Was?
Ja, voll.
Und eine hat mir auch geschrieben, dass sie dann tatsächlich zu ihren Eltern gefahren ist und die da noch war, im Kinderzimmer.
Geil.
Und die hat jetzt das gleiche vor wie ich.
Geil.
Wenn wir nochmal noch einsteigen. Und ich freue mich sehr auf die weiteren Teile.
Geilo. Ich habe auch ein Jugendbuch gelesen, und zwar No Alternative.
Entschuldigung, inhaltlich überhaupt nichts gesagt, nee. Gell, jetzt.
Kannst du, wenn du
sorry. Es geht um Anita. Anita findet an ihrem 16. Geburtstag raus, dass sie eine Elfenprinzessin namens Tania ist, die seit 500...
Meinst du Tanja?
Tania. Mit I.
Ja, aber Tanja, es gibt auch Tanjas, die mit I geschrieben
werden. Ja, aber es wird Tania ausgesprochen, sag ich. Weil sie ist eine Elfe.
Das wäre auch ein bisschen
wack. Elfenprinzessin, du hast eine Tanja. Sorry, no offense an alle Tanjas.
Es wäre auch massiv wack, wenn sie von Anita zu Tanja wird.
Also so die Schwestern, du hast so Zara, Hopi, Cordelia.
Tanja.
Sie hörst Tanja.
Ich kenne auch einfach Tanjas, die halt mit I geschrieben werden. Deswegen, naja. Das ist nur gerade so leid. Also, Tanja wäre auch irgendwie...
Sie findet raus, sie ist eine Elfenprinzessin und sie ist seit 500 Jahren verschwunden und hat quasi...
Aber sie hat doch erst ihren 16. Geburtstag.
Ja, pass auf. Sie ist an ihrem 16. Geburtstag in der Elfenwelt verschwunden und ist dann... Ich spoilere jetzt ein bisschen, weil es ist auch ein bisschen legal. das Buch ist so alt, oder ihr habt es lange genug Zeit gehabt. Das Buch ist 20 Jahre alt. So.
Wer es jetzt noch nicht gelesen hat, ist selber schuld, wirklich. Der Booker Prize hat es schon nominiert. Es steht auf allen Spiegel-Bestseller-Listen.
sie ist in die sterbliche Welt rüber und sie ist aber immer gestorben, bevor sie 16 geworden ist. Und mit 16 wird die, also es gibt 7 Töchter in diesem Königreich, sie ist die 7. Tochter, deswegen heißt der erste Band die 7. Tochter.
Oha.
Und ihre Fähigkeit ist, dass sie zwischen der sterblichen Welt und der Elfenwelt hin und her wechseln kann. Das heißt, sie hat an ihrem 16. Geburtstag in der Elfenwelt in die sterbliche Welt rübergewechselt, ist aber nicht mehr zurückgekommen und hat nicht mehr geschafft, zurückzukehren, ist dann immer wieder geboren worden, aber immer gestorben, bevor sie 16 war.
Und wo dann ihre Kräfte auch wieder aktiviert.
Genau.
Ah, checke.
Und deswegen geht das jetzt erst alles los. Und dann muss sie natürlich handeln. Erstens so, das Elfenreich ist ein bisschen am Arsch. So. Außerdem, der König ist ultra sad, weil so seine Tochter weg ist. Und dann sind alle in so einem Halbschlaf 500 Jahre lang und sie ist wieder da. Und sie fühlt so richtig so, ah, das ist, wo ich hingehöre. Und sie hat aber ja Eltern.
Naja.
Und Friends.
Naja.
In der sterblichen Welt und muss dann so ein bisschen navigieren, wie sie das so hin und her machen kann. Und dann, ja, also im ersten Teil findet sie das so ein bisschen raus. Im zweiten Teil suchen sie dann die verlorene Königin. Deshalb heißt der Band die verlorene Königin. Und im dritten Band macht die Schwester ein bisschen scheiße. Deswegen heißt der Band die dunkle Schwester.
Mein Gott.
Ich glaube, der vierte Band war irgendwie das verdunkelte Königreich oder so. Also nehme ich an, es wird wohl irgendwas mit dem Königreich passieren. Und da habe ich dann im Kopf, dass der vierte Teil, dass das zum Schluss ein riesen Cliffhanger war. Ich habe zwei Sachen nur gewusst. Ich habe gewusst, sie ist die 7. Tochter der 7. Tochter. Was jetzt endlich am Ende vom dritten Band mal gesagt worden ist. Und ich war so, es wäre so schlimm, wenn die eine Sache, von der ich denke, dass ich sie noch weiß, nicht stimmt. Einfach. Und ich meine, mich zu erinnern, dass der vierte Band der dolle Plot-Twist Cliffhanger
ja.
war. So, jetzt du.
Mein Jugendbuch. No Alternative von Dirk Reinhardt. Ich war in Münster. War am Tag vorher, hatte ich einen Auftritt in
Dortmund.
Düsseldorf und Dortmund verwechsel ich immer, es tut mir leid. Und hatte dementsprechend dann einen ganzen Tag in Münster, bis ich da abends einen Auftritt hatte. Und da wir Eltern von einer Freundin, aka auch irgendwie unsere Friends auf eine weirde
ja,
Art und
Weise.
Ja,
wir sind befreundet mit den Eltern von unseren Freunden.
Ja.
Get over it.
Also auch mit den Friends.
Sie sind
aber
cool.
Die sind wirklich cool.
Ja. LG.
Und dann
Anja und Georg.
Habe ich da gefragt, was kann man denn den ganzen Tag in Münster machen? Und die war so, oh mein Gott, hier ist dein perfekter Tagesplan, bla bla bla. Ich war so top, alles wirklich, das war minutiös durchgeplant gefühlt. Du gehst morgens dahin, da trinkst du dann deinen Kaffee, da frühstückst du, blablabla. Leider war die Stadt komplett voll. Es war wirklich, es war die absolute Hölle, weil irgend so eine Karnevalsveranstaltung war. Alle Cafés waren voll. Ich habe dann in so einer Bäckerei an so einem minzigen Einzeltisch noch ein Plätzchen gefunden. Naja, auf jeden Fall, er hat gerade richtig laut ausgeatmet. Ich wollte eigentlich in so ein süßes, hippes Café und Matcha trinken und dann in so ein Café, wo man so oben einmal über ganz Münster gucken kann, noch was, so war alles nicht. Aber die Buchhandlung, die sie mir empfohlen haben, die Schatzinsel in Münster, die war offen.
Shoutout.
Da war frei. Also bin ich da rein und es war kein riesiger Laden so, es waren, glaube ich, keine Ahnung, 3 oder 4 Regale so Belletristik und dann hinten so ein kleiner Kinder-Jugendbuch-Ecke. Und ich habe, glaube ich, jedes Buch in diesem Laden einmal angeguckt, weil es auch geregnet hat. Ich bin ehrlich, ich wollte auch nicht wieder weiter durch die Stadt irren, weil man konnte sich ja nirgendwo reinsetzen, weil ja alles voll war.
Ja.
So, es war fucking Peter Pane und wie heißt's, Hans im Glück, die waren voll. Das sind diese, weißt du, ja. diese riesigen Läden, die nie voll sind, die waren voll. Ich hätte alle meine Prinzipien über Bord geworfen und mich in Hans im Glück gesetzt, aber es war voll. Ich war so sauer. Naja. Auf jeden Fall bin ich dann in die Schatzinsel rein und habe mir so mehrere Bücher angeguckt, also ich möchte schon irgendwie ein Buch mitnehmen, es müsste ja. nur in meine Tasche passen, bla bla bla. Hatte auch so mehrere Bücher in der Hand, die ich schon länger mal irgendwie in Aussicht hatte. Und dann habe ich aber in der Jugendbuchabteilung dieses hier gefunden und fand das Cover einfach massiv geil, weil, Entschuldigung. Und es geht um Emma, die so in so linksradikalen Klimaaktivismus in den Untergrund geht. Und ich meine so, das klingt mega spannend. Und dann habe ich einfach das mitgenommen, kurzerhand. es ist spannend. Es ist ein gutes Jugendbuch. Ich glaube, es fällt mir einfach schwer, politische, so Bücher mit so politischem Plot zu lesen, weil ich dann auf einmal, also ich hatte dann so politischen Dissens mit dieser Bewegung und war so, aber das stimmt halt nicht, was ihr da gerade sagt. Was aber ja nichts mit dem Lesen an sich zu tun hat. Also an einer Stelle sagen sie irgendwie so, ja, die andere Bewegung, die haben so Schwachsinn gelabert von irgendwie so der irgendwie der Arbeiterinnenklasse in Fesseln, bla bla bla. Aber wir machen das jetzt richtig. Und ich war so, ihr könnt keine Klimabewegung nicht antikapitalistisch machen. Ihr müsst doch die marxistischen Grundlagen kennen. So, das geht doch nicht. Was macht ihr denn?
Habt ihr nicht das Kapital gelesen?
Ey, das ist doch Schwachsinn, was ihr da macht. Und dann war ich so, Lena, calm down. Calm down. Wie dieses,
you know what?
I'm an adult. I should calm down. So, das war ich beim Lesen. Es ist natürlich, also so, dieses Mädel ist irgendwie 16 oder so, mhm, und schleust sich mit ihrem damaligen Boyfriend dann in so einem Pharmakonzern ein und deckt, mhm, da auf, dass da so Tierversuche passieren. Und dann stirbt ihr Boyfriend, weil sie so entdeckt werden bei dieser Aktion. Und sie wird aber halt zum großen Gesicht von so einer Tierschutzbewegung irgendwie, weil sie ist da noch nicht so wirklich in der Bewegung eingegliedert und hat dann so einen Auftritt bei so einer Markus Lanz ähnlichen Show, wo, mhm, sie sich aber sehr gut und klug schlägt und rhetorisch sehr stark ist und wird dann eben von No Alternative, einer radikalen Klimabewegung, abgeworben und geht dann für diese Bewegung in den Untergrund. Die leben dann in so leeren Wohnungen, die sie irgendwie dann halt so ein bisschen besetzen. Es gibt so mehrere Zellen und so eine Leitungsgruppe, die das alles koordiniert. Sie planen dann so einen Anschlag auf so mehrere, also auf so einen großen Autoparkplatz, wo dann so neue SUVs kommen und jagen dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausende SUVs in die Luft und so. Und es ist ein Jugendbuch. Der Plot wird am Ende einfach ein bisschen gugu gaga. Mhm. Also die Kapitel sind abwechselnd aus ihrer Sicht und aus der Sicht von, ich glaube, heißt er Noah? Von so einem Dude erzählt.
Der André heute.
Mit dem sie zur Schule gegangen ist, der dann so ein Praktikum bei einer großen deutschen Zeitung macht und halt eine Reportage über sie schreiben will. Und ich glaube, es ist kein großer Spoiler, am Ende fährt er so alleine nach Indien. Und ich bin so, du bist Schülerpraktikant. Nein, keine Zeitung der Welt würde dich alleine nach fucking Indien reisen lassen. So, it's not gonna happen. Und
also, aber er ist so reif für sein Alter.
Ja, und also es wird auch schon beschrieben, dass die Chefredakteurin, die halt eine gute Freundin von seiner Mutter ist, so
trotzdem,
dass die da auch ihre Bedenken hat und sagt, nee, jemand kommt mit. Und er so, nein, ich möchte das alleine machen. Aber es ist trotzdem halt einfach wahnsinnig unrealistisch.
Ja.
Naja, es ist spannend, es ist ein guter Plot. Es ist eine kleine gaye Love Story dabei. Ich würde es jetzt nicht empfehlen. Aber wenn man irgendwie klimabewusste Kiddies zu Hause hat, ist das vielleicht ein nettes Weihnachtsgeschenk. Top. Man muss nur vielleicht damit rechnen, dass sie das dann romantisieren und dann auch in den Untergrund gehen wollen und so ihren Pass verbrennen oder so.
Hey, you win some, you lose some.
Ja.
Ich habe noch eins, bevor wir ins Community-Buch gehen. Habe ich heute Morgen nur fertig gelesen, weil es mir gestern auf der vorletzten Seite weggerotzt hat. Hat aber nichts damit zu tun, dass das Buch nicht gut ist. Das Buch ist hervorragend. Es ist ein Buch von dieser TikTok-Empfehlungs-Thriller-Liste, die ich gemacht habe. Und es heißt They Never Learn, was ein toller Titel ist. Man weiß schon genau, worum es geht. They Never Learn ist so, es geht um Männer. Es geht um Männer. Es geht um eine Professorin. Die heißt Scarlett, sie hat rote Haare.
Oha.
Und sie bringt Männer um, die Arschlöcher sind.
Warum?
Es ist iconic. Es ist iconic. Und sie ist so sehr, sie ist so, also es kommt schon zwischendurch wieder mal durch, dass so das Morden und so, das macht, sie merkt, es macht ihr ein bisschen zu doll Spaß. Und dass sie so, dass der Turnus enger wird, dass sie das immer öfter machen muss. Aber es geht vor allem darum, sie ist so, du hast das und das gemacht, fuck you. Und dann bringt sie ihn um. Und sie macht so einen Plan, wie sie da hinmacht. Und sie macht das alles sehr, sehr objektiv, sehr sachlich macht sie das. Und ich finde zum Beispiel auch die Begründung, auch Männer dürfen leben. Nur, dass ich das mal gesagt habe, bevor es so klingt, als würde ja alle Männer töten
offizielles
wollen.
Offizielles Statement vom Lesen des Schwul-Podcasts, Männer haben auch eine Daseinsberechtigung.
Männer dürfen wohl leben, nach dem Grundgesetz und so, bla bla. Aber sie hat zum Beispiel, es hat eine Studentin von ihr, ist von einer Gruppe von Jungs, Männern missbraucht worden. Und sie sagt halt so, die haben sie irgendwie alle verdient zu sterben, aber sie weiß genau, dass einer von denen nüchtern war.
Oh.
Und alle anderen waren haumvoll. Mhm. Und sie war so, du musst ein Arschloch sein, um das zu machen, wenn du besoffen bist. Aber, mhm, du musst eine besondere Art von Arschloch sein, mhm, wenn du das machst und du bist nüchtern.
Ja.
Und den bringt es dann um.
Geil.
Und das finde ich so, Ja. Vom Gedanken her so ein sehr interessantes Ding. Ja. Parallel, es ist immer abwechselnd, haben wir quasi Scarlett und wir haben die Sicht von Carly. Carly ist eine Freshman, die so neu an diesem College ist, an dem Scarlett A ist und die halt so sehr überfordert ist, damit irgendwie Friends zu finden und Anschluss zu finden und die so sehr schüchtern ist und die dann irgendwie navigieren muss, dass ihre beste Freundin so sehr besoffen ist die ganze Zeit und sie, Carly macht sich halt Sorgen um die, dass da was da passiert und so. Und da schauen wir gleichzeitig zu, wie das eskaliert. Es ist ganz, es ist auch ein Plot-Twist, den ich nicht kommen, nicht mal annähernd. In die Richtung habe ich nicht mal überlegt.
Geil.
Der hat mich gegettet und das Ende finde ich ganz toll und ich bin sehr Fan von diesem Buch. Also da hat TikTok einen guten Job gemacht, mir das zu empfehlen.
So. Geil. Ich wollte jetzt, bevor wir zum Community-Buch kommen, noch einen Captain Schnurmike machen, aber der Motor springt heute nicht an. Ich glaube, der ist zu müde.
Ja, schläft zu doll.
Ist nicht.
Hm.
Dafür kann ich ein bisschen schnurren.
Ew. Wir kommen jetzt zum Community-Buch Wachs von Christine Wunicke. Vorher
haben wir uns eben, wie jedes Mal, wirklich, wir vergessen jedes Mal, dass wir ein Community-Buch für auch für die jetzt kommende Zeit festlegen müssen.
Ja.
Und dann sind wir immer so, okay, jetzt nur noch das Community-Buch. Wir haben noch kein neues. Und dann sitzen wir da und sind so. Deswegen habt ihr vielleicht, wer aufmerksam zugehört hat, am Anfang der Podcast-Folge schon gehört, dass wir gesagt haben, das wollen wir vielleicht beide lesen. Wir haben uns jetzt einfach frech dafür entschieden, dass wir Single All the Way von Stella Tuck und wie heißt sie, Stefanie Hasse?
Ja.
Als neues Community-Buch lesen.
Im Dezember. Ist das nicht das Netteste auf der ganzen Welt?
Finde ich eine super Idee, ehrlich gesagt. Bisschen Romance, bisschen cute. Es geht um einen Roadtrip. Einer hat das Herz gebrochen, der andere irgendwie mit dem anderen teilst du ein Geheimnis, bla bla bla.
Slay.
Samantha Gray heißt die Protagonistin. Wir haben eben gerade den Klappentext gelesen. Samantha Gray liebt Weihnachten.
Ja, alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Nur das Cover auch geschafft.
Ja, passt. Ich glaube, es wird einfach weihnachtlich und süß und nett. Und
ja, toll.
Was will man mehr?
So machen wir das.
Was will man mehr?
Wie immer wird das Community-Buch jetzt mit Spoilern
besprochen. Was bei dem Buch schwierig ist.
Also wenn ihr über das Buch nichts wissen wollt, weil ihr es vorher lesen wollt, dann schaltet jetzt ab.
Jetzt. Du musst auch ganz nett, eine Freundin von uns, mir, hat geschrieben, weil so, Mann, das ist jedes Mal wie so ein Klaps auf die Finger, wenn ihr sagt, wer das Buch noch nicht gelesen hat, schaltet jetzt ab. Aber ich bin einfach nicht so schnell. Und so, wir meinen das nicht böse, wir meinen das nicht wertend, wir meinen das nicht im Sinne von...
Es ist für euch, die Warnung ist für euch, wir wollen euch nicht spoilern. Und wenn ihr es also abschaltet...
Wir haben auch, ich muss mal kurz als Disclaimer dazu sagen, wir haben das Buch gestern fertig gelesen. Ja. Also auch wir sind knapp an der Deadline vorbeigeschlittert.
Ja. Also... Schaltet es gern ab, schaltet in 2 Wochen wieder ein, hört es nach, wenn ihr es gelesen habt. Dann hören wir uns in 2 Wochen zu einer Special-Weihnachts-Themenfolge. Und ansonsten viel Spaß mit der Besprechung jetzt.
Wachs, Christine Wunicke. Wir hatten unter unserem letzten Video, unter der letzten Podcast-Folge eine wirklich sehr enthusiastische Person, die sich wirklich arg gefreut hat, dass wir dieses Buch besprechen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass wir jetzt... ich fand's okay, ich fand's gut. Ich fand's nicht überragend, leider.
Ich fand's gar nicht gut.
Dafür habe ich mir die Namen gemerkt. Marie und Madeleine.
Aber auch nur, weil die Person dir geschrieben hat, dass sie wirklich ganz doll traurig wäre, wenn wir uns nicht merken würden.
YouTube-Kommentar war so, ihr müsst euch diese Namen merken, ich raste sonst aus. Ich war so, okay.
Ich habe damit exakt das gleiche Problem wie mit die Probe.
Ja,
ich habe null verstanden, was sie will von mir.
Ich glaube, das ist bei mir ein bisschen also ähnlich in dem Fall. Es geht um Marie Biheron, keine Ahnung.
Alles sehr französisch. Sie spielt in Paris.
Und Madeleine Basport. Marie ist Leichenpräparatorin, also sie macht so Wachsreplika, also anatomische Wachsmodelle. Und Madeleine Basport ist die Hofzeichnerin oder so. Und malt vor allem Pflanzen.
Ich finde es gerade lustig, weil sie sich im Buch drüber aufregt, dass Leute sagen, sie ist die Blumenmalerin und auf dem Klappentext steht, sie malt Blumen.
Ja.
Sie malt Pflanzen, nicht Blumen. Was ich wirklich einen wichtigen Unterschied finde.
Ja. Die beiden lernen sich kennen. Also Madeleine ist irgendwie 10 Jahre älter oder so als Marie und Marie ist in einem Zeichenkurs von Madeleine und malt sehr anders als alle anderen in diesem Kurs und kann mit Pflanzen...
Sie ist anders als die anderen Kinder.
Kann mit Pflanzen nicht so viel anfangen und bringt dann aber Madeleine irgendwann so Zeichnungen von so Herzen mit.
Mhm.
Und dann beginnen die beide irgendwie so eine weirde Liebesbeziehung. Es ist jetzt nicht so super romantisch, aber also sie vögeln dann halt und dann irgendwann sind sie so, okay, gut, dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Also wir sind jetzt halt Frau und Frau, super. Ja. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Madeleine ist da jetzt nicht so super enthusiastisch dahinter, nee, aber ist so, sie ist nett, es geht mir gut mit ihr, passt. Das Buch springt so, also es sind so Rückblenden zu der Zeit, wie die so jugendlich waren und wie sie so ihre berufliche Laufbahn bestritten haben. Und dann zu so einer eher kürzer getakteten Zeitschiene, würde ich sagen, als Madeleine schon tot ist und Marie als irgendwie 96-jährige Frau oder so in dem Schuppen lebt, in dem sie früher Leichen präpariert hat und dann einen Ausflug durch Paris macht und so ein bisschen guckt, wie sich die Stadt verändert hat, weil eben auch gerade die Französische Revolution stattgefunden hat und so. Ich finde es sehr nett, dass sie vom Cembalo redet,
ja,
was halt die Guillotine ist. Ja, es ist, ich finde, also so, es ist einfach, ich glaube, es ist auch so No Plot, Just Vibes und die, ja, Vibes sind schon gut. Ich mochte die Vibes auch irgendwie. Ich glaube, ich kann halt einfach mit historischen Sachen nicht so viel anfangen, was, glaube ich, ein großes Problem ist, weil es halt eben sehr historisch ist. Es sind echte Menschen, die in dem Buch, ja, beschrieben werden. Das finde ich auch irgendwie spannend und das sind auch faszinierende Lebensläufe, die die haben, so, also dass da zwei Frauen sich irgendwie durchgesetzt haben und Maries Wachssachen dann irgendwie von Marie Antoinette halt aufgekauft, ja, wurden und so.
Crazy.
Das ist schon alles mega spannend, aber ja.
Ich habe bei jedem neuen Kapitel wieder das Gefühl gehabt, ihr habt die letzten drei Kapitel nicht gelesen. Also ich war jetzt mir wieder so, hä, wo sind wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Wer ist das denn?
Ja, stand am Anfang des Kapitels stand öfter eine Jahreszahl und ich, ja, habe dann immer so ein bisschen halt zurück verglichen zum ersten Kapitel, war so, ah, okay, wir sind da jetzt ungefähr, gut, passt.
Ja.
Weil so viele neue Charaktere werden nicht introduced, finde ich. Also die Charaktere kann man sich merken.
Ich nicht, okay, offensichtlich. I don't know. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu schnell gelesen. Ich bin halt quasi gerade aus Elfennacht raus in dieses Buchreihe. Also vielleicht, ich nehme wieder an, das Problem bin ich, damit kann ich gut leben. Und ich finde es auch wirklich, ich finde es zwei wahnsinnig spannende Personen. Ich finde die Geschichte auch mega spannend.
Ja.
Aber ich habe die Art, wie sie erzählt wird, nicht appreciated. Also was passiert ist, finde ich cool. Mhm. Aber wie das erzählt wird, was passiert ist, damit habe ich nicht so viel anfangen können. Hinten steht da drauf irgendwie aberwitzig, komisch. Habe ich gar nicht rausgelesen, ja, dass irgendwas komisch gewesen wäre.
Mein Humor war es jetzt auch nicht so toll. Also Marie ist schon halt, also doch, Marie ist schon eine komische, eine witzige, einfach weil sie so eine schrullige Persönlichkeit, ja, hat. Sie ist schon, aber also,
ja, wie sie da hingeht als Kind und sagt, ich möchte eine Leiche kaufe.
Ja. Das ist schon, ja, ist schon eine gewisse Komik in der Situation. Ja. Also Marie fand ich auch als Persönlichkeit irgendwie deutlich leichter da anzuknüpfen, weil, ja, sie halt einfach so, ja, so ein bisschen schrullig ist und einfach, ja, halt weiß, was sie will und das dann halt macht. So ein bisschen scheiß drauf.
Ja. Ich weiß nicht, ich bin nicht reinkommen. Ich bin nicht reinkommen.
Ist ja auch okay.
Das ist in, es tut mir sehr leid für die eine Person, die zuschaut. Ich weiß, es ist dein absolutes Lieblingsbuch. Es darf es auch sein.
Mhm. Schreib uns gerne, wieso wir falsch liegen.
Schreib uns gern. Und bitte nehmt die Meinung einer Person nicht zu ernst, die hauptberuflich Jugendbücher und Thriller liest.
Ja.
Ich würde meiner literarischen Meinung jetzt nicht zu viel Gewicht,
ja,
aufbürden.
Also ich meine, es ist ein gutes Buch. Ich glaube, wir sind nur einfach nicht die richtige Zielgruppe. Und das ist ja auch fair. Das ist ja auch gut.
Ja. Das ist das zweite Buch, das uns Lalena empfohlen hat.
Es stimmt.
Das wir nicht so gut fanden.
Der Track Record ist gebrochen. Wir haben uns emanzipiert.
Ich glaube, sie hat uns aber nur empfohlen, weil es halt gay ist.
Ja, und so gay finde ich es dann auch wieder nicht.
Sie war so gay zu gay.
Weil es ist, also
das habe ich zum Beispiel mega spannend gefunden, wo sie dann drüber reden, dass sie so, dass sie ihr Bett so zerwühlen muss, damit es ausschaut, als hätte sie drin geschlafen, weil, ja, sie, ja, wird jeden Abend rüberwechselt, mhm, zu, ich glaube, Marie kommt immer zu Madeleine ins Bett.
Weiß ich gerade nicht mehr.
Ja. Egal. Also so, und das hätte mich heute interessiert.
Naja.
Der Teil der Story, das hätte mich interessiert.
Ja, ja, ich glaube irgendwie, das klingt jetzt doof, wenn ich das sage, weil ich lese sehr viele eklige Bücher. Ich fand stellenweise ein Ticken zu eklig. Aber ja, das auch einfach, weil, ich weiß nicht, irgendwie mir ging es dann nicht so gut mit gerade diesen aktuellen, also aktuellen, in der Gegenwartsschiene des Buchs, mit diesen Paris-Beschreibungen, wie dann ja. diese Tiere in diesem und dann da so in Zimmer eingesperrt werden und dann in ihrem eigenen und so Menschenkot dann irgendwie leben und da so verrecken, war ich so, oh, weiß ich nicht, damit geht's mir irgendwie, weiß nicht. Und ich verstehe schon auch, dass das in so einem starken Kontrast steht und so diese Abgebrühtheit und so bla bla bla. Ich fand es irgendwie, ich weiß nicht.
Wir checken das Buch auf einer intellektuellen Ebene, ja. aber auf einer
Gusto-Ebene,
ja. was nicht ganz uns ist.
Das ist ja auch okay.
Aber dafür lesen wir ja jetzt wirklich in die komplett andere Richtung. Single all the way. Wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einer Themenfolge, wo wir euch irgendwann jetzt auf Instagram fragen werden oder schon gefragt haben werden, was ihr denn zu Weihnachten verschenken wollt. Und dann geben wir euch Tipps, weil das fandet ihr letztes Jahr sehr gut.
Wir machen, Tradition wird aufrechterhalten.
Ja. Bis dahin.
Schwul bleiben. Captain, du hast die letzte Chance an Schnurmikro.
Er ist kaputt. Er ist, glaube ich, wirklich zu müde.
Ja.
Er schlaft einfach zu doll. Er hat einfach die ganze Folge auf sich geschlafen, war komplett insane.
Wie so eine kleine Kugel. Du siehst aus wie eine kleine Kugel. Dein kleines, süßes, spitzes Gesicht und dein riesiger, großer Bauch. Du bist so süß.
So süß. Sie redet von mir.
Bye, bye.
Zum nächsten Mal.